Wir sind heute im Johannesevangelium im Kapitel 4. Wenn du das möchtest, darfst du es gerne aufschlagen, aufswipen oder klicken, je nachdem, was es bei dir ist, und verfolgen. Denn was ich hier heute sage, sind Worte. Wenn sie dort nicht drinstehen, brauchst du ihnen nicht glauben. Und wenn sie drinstehen, entscheide dich, was du damit machst. Aber wir fangen mal hiermit an. Kennt ihr den Satz aus der deutschen Werbung? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Hipp, Begründer dieser Babynahrungsmittelfirma Hipp, geht am Ende von einem Werbespot voller überzeugender Argumente für die Bekömmlichkeit und Qualität dieses Produktes durchs Bild und sagt eben diesen Satz: Dafür stehe ich mit meinem Namen. Was will er damit aussagen? Vertraut dem Produkt. Würde ich meinen Namen auf etwas draufschreiben, das schlecht für dich ist? Er ist ruhig, seriös, etwas älter. Vertraust du ihm? Glauben, Vertrauen braucht Gründe. Und der heutige Predigttext stellt uns vor die Frage: Wie entsteht rettender Glaube an Jesus? Was braucht ihr, damit ihr glaubt? Das ist die Frage von Johannes mit diesem Text an jeden von uns. Was braucht ihr, damit ihr glaubt? Wie schon einleitend gesagt wurde, setze ich vor zur Predigtreihe aus der Apologetik, aus dem Johannesevangelium. Apologetik bedeutet Verteidigung oder Gründung, Begründung. Also es geht darum, dass der Evangelist ein Ziel verfolgt, und das wurde auch in der Lobpreiszeit schon angedeutet, Johannes 20, 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also Johannes möchte Gründe zum Glauben an Jesus liefern. Ihm geht es dabei nicht einfach nur, dich intellektuell zu überzeugen. Leben haben bedeutet ewiges Leben. Es geht um deine Seele, um nichts anderes. Und darum begegnet er uns hier und erzählt uns von Gesprächen, Begegnungen und Zeichen aus dem Leben von Jesus. Und im Kern steht immer diese Frage: Wer ist Jesus? Und Johannes beantwortet sie mit: Er ist Gottes Sohn. Und impliziert in dieser Antwort: Wenn er Gottes Sohn ist, was bedeutet das für dich? Welche Konsequenz ziehst du daraus? Wirst du ihm glauben? Aber lass uns mal den Text lesen. Johannes 4, ab 43 bis zum Ende des Kapitels. Nach zwei Tagen aber zog er, Jesus, von dort weg nach Galiläa, denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte, wir erinnern uns. Und er war in Kapernaum, ein königlicher Beamter, und dessen Sohn war krank. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt, werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, mein Kind stirbt. Und Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kam ihm einer seiner Knechte entgegen und berichtete, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Johannes stellt uns hier zwei Gründe für den Glauben vor. Der eine sagt: Zeig mir etwas, dann glaube ich. Nennen wir das den Zeichenglauben. Und der andere sagt: Weil du es bist und weil du sprichst, vertraue ich dir. Und das begegnet uns hier in dem Text als der rettende Glaube. Und so nehmen wir uns diese Frage vor und stellen uns ihr auch: Was brauchst du, damit du glaubst. Denn rettender Glaube ist gegründet in der Person von Jesus und nicht in dem, was ich mit ihm erlebe. Also schauen wir uns zunächst erstmal das Setting hier an, um die Geschichte wirklich zu begreifen. Was passiert hier? Warum bringt Johannes diesen Text? Johannes führt diesen Abschnitt mit einer Zeit- und einer Ortsangabe ein und einer sehr erstaunlichen Aussage. Die ersten zwei Verse: Nach den zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa, denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Wo war dieses Dort, von dem Jesus hier weg war, wo er zwei Tage war? Das ist ganz unten der Pfeil Sychar. Er kam von Jerusalem durch Sychar in diese Gegend. Sychar ist eine Stadt in Samarien. Und dort erlebte er gerade eine sehr bekannte Begegnung mit einer Frau am Brunnen. Diese Frau kam in der Mittagshitze an den Brunnen und sie hatte eine Sehnsucht, eine Leere, einen Durst. Und Jesus sagt zu ihr: 6 Männer haben es nicht erfüllen können, was du brauchst, aber ich gebe dir ein Wasser und du wirst nie wieder dürsten. Sie lässt ihren Krug stehen, läuft ins Dorf und sagt Folgendes: Kommt und seht den Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Christus? Und die Menschen kommen raus und 2 Tage tut Jesus seinen Dienst hier. Und am Ende ist das Zeugnis dieser Leute aus Sychar direkt die Worte, die unserem Text heute vorangehen. Sie antworten nämlich in Versen 41 und 42 der Frau: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Also was brauchten die Leute aus Sychar zum Glauben? Wir haben gehört und jetzt glauben wir und sind überzeugt. Und nach diesen 2 fruchtbaren Tagen des Dienstes in Sychar kommt Jesus nun nach Kana in Galiläa. Es ist in der Nähe seiner Heimatstadt Nazareth, wie ihr auf der Karte sehen könnt. Hier kennt man ihn. Ja, wir hatten letzten Sonntag schon eine Predigt aus der gleichen Region mit ähnlichen Worten. Und wir schließen hier inhaltlich ein wenig an. Hier wohnen viele, die von seinen Wundern in Jerusalem, von denen wir in Johannes 2 lesen, live dabei gewesen sind. Tempelaustreibung und Heilungen und alles so weiter. Und sie nehmen ihn sehr freundlich auf. Und trotzdem sagt Jesus: Der Prophet hat kein Ansehen im Vaterland. Wie passt das zusammen? Sie nehmen ihn doch an. Aber überlegt mal genau. Ein Prophet gilt etwas wegen seiner Botschaft, wegen seinem Wort. Aber das war in Galiläa unwichtig. Dort galt er etwas wegen seiner Zeichen, was er tat, was sie sehen und erleben konnten. Nicht seine Botschaft, die wird ja gar nicht erwähnt. Sie glauben und sie sind damit hier das Beispiel für den Zeichenglauben, den wir uns zuerst anschauen müssen in dieser Geschichte. Lesen wir den Text ab 45. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Sie freuten sich über diesen Wundertäter. Aber seht ihr den Kontrast zur Geschichte genau davor? In Samaria heißt es, sie glaubten um seines Wortes willen. In Galiläa heißt es, sie nahmen ihn auf, weil sie gesehen hatten. Zeichenglaube muss etwas sehen. Johannes beschreibt hier das öffentliche Wirken von Christus. Aber ist euch aufgefallen, er erwähnt die Botschaft gar nicht. Nichts, was Jesus sagte. Er berichtet nur von dem, was Jesus tat, seine Zeichen. In dieser Beschreibung kommt noch nicht mal das Wort für Glauben vor. Er beschreibt das, was die Galiläer machten. Sie nahmen ihn auf. Sie waren beeindruckt, aber sie haben nicht verstanden, wer Jesus wirklich ist. Was brauchten sie zum Glauben? Der Text sagt es: Sie nahmen ihn auf, weil sie gesehen hatten, was er getan hatte. Aber die Frage drängt sich ja so ein bisschen auf. Was ist denn so problematisch, wenn man etwas sehen will, bevor man es glaubt? Ein Glaube, der immer etwas zuerst sehen muss, ist im Grunde kein Vertrauen in Jesus. Es ist ein Vertrauen in das eigene Sehen. Ich glaube nur dem, was ich selbst für einen Beweis halte. Ich bin der Maßstab der Wahrheit und nicht die Person, die von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Rettender Glaube an Jesus ist etwas anderes. Es ist das Vertrauen in eine Person. Erinnert ihr euch an den Text von Johannes 20, 31? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Rettender Glaube gründet in der Person von Jesus. Der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und vielleicht denkst du, aber es ist doch nur vernünftig, nur dem zu glauben, was ich auch prüfen kann. Schauen wir uns diese Idee mal genauer an. Ich bin mit dem Satz aufgewachsen, ich glaube nur, was ich sehe. Ja, kennt ihr? Schon mal gesagt? Dahinter steckt erstmal eine gute Absicht. Nur das ist wirklich vertrauenswürdig, was sich beweisen lässt. Und an so vielen Stellen unseres Lebens ist das extrem wichtig. Ich will schon, dass Medikamente getestet, Babynahrung geprüft wird. Ja, hier ist das Siegel, sehr gut. Babynahrung geprüft wird und aber auch ja, Diagnosen von Ärzten vielleicht auch mal hinterfragt werden. Aber der Satz, ich glaube nur, was ich sehe, hat einen sehr blinden Fleck. Kannst du beweisen, dass du nur beweisbaren Dingen glauben darfst? Denk mal nach. Kannst du nicht. Das heißt, diesen Grundsatz musst du erstmal im Vertrauen annehmen, bevor du ihn anwenden kannst. Also glaubst du nicht nur, was du siehst, sondern du glaubst erstmal, dass das so ist. Also am Kern, selbst der größte überzeugte Skeptiker beginnt nicht beim Beweis, sondern beim Vertrauen. Er ist nur blind dafür, dass man eigentlich im Glauben beginnt. Blind für die eigene Blindheit. Man hält sich selbst für objektiv, für beweisgestützt, für unabhängig und übersieht eigentlich, dass man schon längst eine Vorentscheidung getroffen hat, wer Jesus sein darf und wer nicht. Zeichenglaube, der erstmal sehen muss, übersieht, wer Jesus wirklich ist. Und vielleicht würdest du sagen, du würdest nie sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Dafür bist du viel zu aufgeklärt. Aber bei dir hört sich das so an. Ich brauche Beweise. Wo sind die Fakten? Und versteh mich nicht falsch. Das ist zunächst wunderbar und gut. Christlicher Glaube fordert dich nicht auf, deinen Verstand an der Kirchentür abzulegen. Den bringst du mit. Aber es drängt sich doch diese Frage auf. Was würde dir eigentlich reichen? Wie viele Zeichen, wie viele Argumente, wie viel Erfahrung brauchst du? Und es klingt dann bei dir so. Ich habe doch schon so oft gebetet und es hat sich nichts geändert. Warum sollte ich weiter glauben? Oder es klingt bei dir so. Wenn Gott wirklich real ist, dann hätte ich es doch längst gespürt, aber so. Und dahinter steckt oft ein tieferes Problem. Zeichenglaube, der zuerst sehen muss, hat den Wunsch nach Kontrolle. Wer sagt, ich glaube nur, was ich selbst prüfen kann, behält sich selber vor zu entscheiden, was als Beweis zählt. Wann Jesus ihn genug überzeugt hat, unter welchen Bedingungen man glaubt. Und wisst ihr, das ist kein Vertrauen. Das ignoriert, mit wem wir es zu tun haben. Was sagt das über unser Denken über Jesus, wenn wir fordern, gib mir ein Zeichen und dann werde ich glauben? Was brauchst du, damit du glaubst? Musst du erst sehen? Jesus fragt dich heute, kannst du mir vertrauen, auch wenn du noch nicht siehst? Die Galiläer glaubten, weil sie sahen. Doch in der Geschichte begegnet uns nun eine andere Facette vom Zeichenglauben. Johannes berichtet uns von einem verzweifelten Vater. Und an ihm sehen wir eine andere Facette, und zwar, ich glaube, wenn es mir was bringt. Zeichenglaube muss funktionieren. Und es war in Kapernaum, ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Und als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Also die Geschichte spitzt sich zu. Ein einzelner Mann tritt hervor und Johannes nennt ihn einen königlichen Beamten. Er war wahrscheinlich im Dienste von König Herodes Antipas und staubig von einer Tagesreise tritt er an Jesus heran. Er hatte gesellschaftliches Ansehen, Einfluss, vermutlich war er auch nicht arm. Aber das wird in dieser Geschichte sehr schnell unwichtig. Viel wichtiger ist, dass er ein Vater ist. Ein Vater, der verzweifelt für das Leben seines Sohnes unterwegs ist. Er hat gehört, Jesus ist wieder in Kana, macht sich auf den Weg, circa 30 Kilometer, während sein Kind zu Hause mit dem Tode ringt. Er erreicht Jesus und bittet ihn, komm nach Kapernaum, heile meinen Sohn, er stirbt. Ich frage dich, ist dieser Weg allein nicht schon ein Beweis des Vertrauens? Er hat Hoffnung. Er hält Jesus für fähig. Ja, das ist ein Anfang. Doch Jesus weiß, dass sein Glaube noch darauf basiert, was für ihn funktioniert. Was er davon hat. Und bitte hört mich richtig, das ist total verständlich, was dieser Vater macht, nicht wahr? Würdest du das nicht auch? Absolut. Aber Jesus sieht diesen Anfang und sagt, das reicht noch nicht. Da ist so viel mehr. Du begegnest hier nicht nur jemanden, der deinem Sohn helfen kann. Du begegnest hier dem Retter deiner Seele. Und ich will dir helfen, dass du das glaubst. Der Vater kommt mit seinen konkreten Vorstellungen. Was muss Jesus tun? Komm und heile meinen Sohn. Er sagt nicht nur, was er tun soll, sondern auch, wie er es tun soll. Warum reicht Jesus dieses Level an Vertrauen nicht? Lasst mich das mit einem kleinen Beispiel erklären. Ein Kind, das nur gehorcht, wenn es die Keksdose sieht, reagiert nicht aufgrund seiner Beziehung zu den Eltern, sondern aufgrund der Belohnung. Und das hat für den Einstieg sehr oft auch einen guten Weg, ja? Aber wäre doch tragisch, dass das Kind immer nur einen Keks braucht, damit es gehorsam ist. Nicht, weil es die Eltern lieb hat oder weil es richtig ist. Jenseits der Keksdose wartet eine ganz neue Dimension von Vertrauensbeziehung, die, wenn wir nur bis zum Keks gehen, nie erkannt wird. Und so kommen wir zu Jesus mit unserer Bitte um diese Belohnung und wir bringen unseren Glauben mit. Genauso verdrehen wir manchmal den Glauben. Wenn du lieferst, was ich brauche, dann glaube ich dir. Aber wisst ihr was? Jesus steigt aus diesem Handel aus. Er will nicht mit deinem Glauben belohnt werden. Er will, dass du ihm vertraust. Auch dann, wenn die Dose leer ist. Auch wenn du sie gar nicht mehr siehst. Oder der Keks nicht schmeckt. Aber wir verstehen diesen Mann so gut, nicht wahr? So wie er denken wir oft, was funktioniert, ist gut. Was mir hilft, ist richtig. Und das Prinzip, das stimmt ja auch oft. Wir gehen zu dem Arzt, der helfen kann. Wir kochen nach dem Rezept, das uns schmeckt. Naja, Gemüserisotto, vegetarisch, Prost Mahlzeit. Wir hören die Musik, die uns gefällt. Aber wenn wir so zu Jesus kommen, wird der Retter zum Mittel, zum Zweck. Und das reicht ihm nicht. Das wird dir auch nicht reichen. Wir sagen, ich glaube, wenn Gott mir das gibt, was ich will. Und genau das schleicht sich heute oft in unser Denken ein. Gott, der himmlische Lebenscoach, kompetent, da um unser Leben zu verbessern, freundlich, hilfreich und ganz wichtig, austauschbar, wenn er nicht mehr funktioniert. Woran erkennst du, dass du so einen Zeichenglauben in dir trägst? Schau mal, vielleicht betest du nur dann, wenn du was von ihm brauchst. Ansonsten Funkstille. Vielleicht kommst du nur dann in die Gemeinschaft, in die Gottesdienste oder in die Kleingruppe, wenn es gut für dich ist. Wenn es aber unbequem oder kompliziert wird, bist du weg. Du liest sein Wort, wenn du Lebenshilfe oder Rat brauchst. Aber eine stille Zeit und eine Bibellese, die dich konfrontiert, kennst du gar nicht. Auch hier steckt der gleiche Fehler wie vorher beim Beweisdenken. Wer Gott nur daran beurteilt, was ihm nützt, ist selber der Maßstab. Ich entscheide, was mir hilft. Ich entscheide, wann Jesus sich bewährt hat. Und am Ende bete ich nicht zu einem Herrn, am Ende prüfe ich eine Dienstleistung. Nützt mir Jesus? Aber das hat nichts mit der rettenden Beziehung zu tun, zu der Jesus uns einlädt, von der Johannes hier spricht. In dieser Falle steht der Vater und wir oft so oft auch. In der Not, da kommen wir mit klaren Vorstellungen zu Gott. Herr, du musst jetzt eingreifen. Heile diese Krankheit, rette diese Beziehung, öffne diese Tür. Und am besten genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Versteht mich nicht falsch. Klare Bitten sind gut und richtig. Schaut mal in die Geschichte. Ist das nicht so ermutigend? Da kommt der Vater mit diesen anmaßenden Dingen, voll verständlich, was er übrigens tut, und Jesus weist ihn nicht ab. Er begegnet ihm genau da, wo der Vater ist, mit seinem Glauben, was da ist. Es reicht ihm schon, aber sagt, komm, wir gehen tiefer, wir gehen weiter. Da ist so viel mehr, als du denkst. Der Herr möchte gebeten werden und klare Bitten hat er kein Problem damit. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Wir dürfen auch wissen, dass Jesus einfach mehr vorhat, als unsere Bitte zu erhören, weil er mehr ist als nur ein Problemlöser. Er ist der Erlöser. Er ist der Herr, dem wir vertrauen, auch wenn seine Lösung anders aussieht als unsere. Anders, als wir es uns gewünscht haben. Auch Jesus konfrontiert diesen Zeichenglauben hier, weil er uns tiefer führen möchte. Es muss mal Spurgeon wieder zitiert werden von hier. Jesus, er sagt Folgendes, je mehr du über Jesus weißt, desto weniger wirst du dich mit oberflächlichen Ansichten über ihn zufrieden geben. Im Grunde sehen wir gleich an der Reaktion von Jesus, Zeichenglaube, der sehen muss, der funktionieren muss, ist kein rettender Glaube. Und jetzt lesen wir die etwas überraschende, harte Antwort von Jesus. Er spricht zum Vater, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Jesus sagt, wenn ihr, offensichtlich gilt seine Antwort nicht nur dem Vater, sondern der ganzen Region. Erst sehen, dann glauben. Erst erleben, dann vertrauen. Da befindet sich der Glaube von Galiläa. Ihre Annahme von Jesus war im Grunde eine Ablehnung. Eine Ablehnung von dem, wer Jesus wirklich ist. Und Jesus konfrontiert diesen Glauben, aber er prüft das Herz des Vaters. Bist du an mir interessiert oder nur an meiner Macht? Suchst du mich oder nur meine Hand? Er sagt weiter in seiner Antwort, so werdet ihr niemals glauben. Diese harte Aussage ist keine Verdammnis. Er sagt eben nicht, dass sie nicht glauben können, sondern nicht glauben werden. Also ihr habt die Chance auf einen rettenden Glauben, aber so wird das nichts. Du brauchst einen neuen Ansatz. Und doch schleicht sich diese Konsumidee oft auch in unsere Beziehung mit Jesus. Ich gebe Gehorsam. Ich lebe in Heiligung. Ich bringe Opfer. Ich vergieße eine Träne. Ich faste im Gebet. Und dann? Gegenleistung. Segen, Heilung, Erhörung. Glaube wird zur Währung. Und ganz ehrlich, wie oft glauben wir in solchen Keksdosenbedingungen, ohne es überhaupt zu merken? Herr, wenn du mein Gebet erhörst, dann vertraue ich dir. Wenn du mich vor dem Leid bewahrst, dann werde ich dich ernst nehmen. Wenn ich in deine Nähe spüre, dann weiß ich, dass du da bist. Merkt ihr, wie merkwürdig das eigentlich ist? Dass wir unseren Glauben wie eine Belohnung behandeln, den wir Gott gestern dann geben, wenn er sich nach unseren Vorstellungen richtet. Den Schöpfer der Welt. Merkwürdig. Doch wer nur glaubt, um etwas zu bekommen, begegnet Jesus nie wirklich. Das ist ein Glaube, der eben nicht zu einer persönlichen Vertrauensbeziehung führt. Jesus muss das konfrontieren. Aber Jesus lehnt Zeichen und Wunder nicht grundsätzlich ab. Er hat selbst genug davon getan. Auch hier in Kana, wo er gerade ist, hat er Wasser zu Wein gemacht. Und das macht deutlich, was er tut, ist eben ein Zeichen. Eine Einladung zum Glauben, aber nie das Fundament für unseren Glauben. Erinnert euch an Johannes 2? Genau in Jerusalem, bei einem Fest, glaubten viele an Jesu Namen, heißt es, weil sie die Zeichen sahen. Und Jesus reagiert so. Er vertraut sich ihnen nicht an, denn er wusste, was in ihren Herzen ist. Ihr Glaube hing nicht an seinem Wort, sondern an dem, was sie selbst aus seinen Wundern herauslasen. Und das, Freunde, ist der Unterschied. Ein Glaube, der nur auf unserer eigenen Deutung beruht, ist etwas ganz anderes als ein Glaube, der auf das Wort von Jesus beruht. Im ersten Fall bin es immer noch ich, der entscheidet, was das Zeichen bedeutet. Im zweiten Fall ist es Jesus, der spricht und ich vertraue ihm. Und darum ist die Frage, die uns durch diesen ganzen ersten Teil begleitet hat, was brauchst du zum Glauben? Muss Jesus dir erst etwas geben oder willst du Jesus selbst? Und wir haben gesehen, was nicht zum Glauben bringt. Aber was braucht es dann wirklich? Was ist dieser rettende Glaube? Und dazu müssen wir nochmal zu diesem Vater zurückkehren, um zu sehen, wie rettender Glaube aussieht. Und die Antwort von diesem Vater gibt uns den Aufschluss. Rettender Glaube nennt Jesus Herr. Der königliche Beamte, heißt es hier, spricht zu Jesus, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Der Vater lässt sich durch die ernste Antwort von Jesus gar nicht entmutigen, aber er ändert seinen Ton. Er nennt ihn Kyrios, Herr. Er bettelt um Hilfe. Es ist ein Gebet zu einem Herrn. Und bei Johannes ist diese Anrede von Leuten häufig ein Anzeichen von wachsendem Glauben, wenn sie ihn wirklich als Herrn bezeichnen. Und trotzdem geht Jesus nicht mit. Er vollbringt trotzdem kein sichtbares Zeichen, sondern er lädt den Vater zur tiefsten Vertrauensbeziehung ein, die wir können. Er gibt ihm 5 Worte. Geh hin, dein Sohn lebt. Die Einladung hier ist deutlich. Wenn ich wirklich Herr bin, reicht dir mein Wort? Und der Vater steht vor der Entscheidung. Entrüstet drauf pochen, was er eigentlich vorhat. Komm jetzt mit. Enttäuscht aufhören, nach Hause gehen. Das mit Jesus klappt nicht. Oder glauben. Und Johannes gibt uns die Antwort. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und dieser kurze Satz erklärt alles, was du über rettenden Glauben wissen musst. Der Glaube, den Jesus sucht, der Vater glaubt dem Wort und handelt nach dem Wort. Und jetzt stellt euch mal diesen Rückweg vor. Ist derselbe Weg, dieselbe Entfernung, derselbe Staub, immer noch gerade am Anfang des Weges muss er damit rechnen, sein Sohn ringt mit Fieber und Tod. Scheinbar der gleiche Weg, aber doch so unterschiedlich. Hin lief er mit der Hoffnung auf ein Zeichen und zurück ging er mit dem Vertrauen auf ein Wort. Das war die Änderung, die Jesus gesucht hatte. Und diese Frage stellt Jesus auch dir. Das Wort dessen, den du als Herr bezeichnest, wie der Vater es getan hat, reicht dir das? Reicht es dir, wenn Jesus spricht? Wie viel Vertrauen wir einem Wort schenken, hängt immer davon ab, wer es sagt. Wenn John C. Maxwell es über Leiterschaft sagt, dann hört die Welt zu. Wenn Gary Keller ein Buch rausgibt über Erfolgsstrategien im Business, dann wird es doppelter Bestseller. Und wenn du etwas über die Autoritatives über die Verbindung zwischen protestantischer Ethik und dem Kapitalismus lesen willst, Max Weber ist deine Adresse. Kommst du nicht drum rum. Aber auf wen hörst du, wenn es um deine Seele geht? Wenn es um dein Heil geht, um deine Ewigkeit, um Sinn und Erfüllung, wessen Wort gilt dann? An wem kommst du dann nicht vorbei? Wer hat dann das letzte Wort? Es lohnt sich, die Worte von Jesus genauer anzuschauen, nicht die Worte von Menschen. Denn rettender Glaube nennt Jesus Herr und vertraut seinem Wort. Was sagt Jesus? Schaut mal genau hin. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und rettender Glaube gründet auf dem, dass Jesus der Herr ist und die Konsequenz daraus ist, wenn du das bekennst, dann kannst du seinem Wort vertrauen. Aber was ist das für ein Wort, dem wir hier vertrauen? Wir vertrauen einem deutlichen, herausfordernden und mächtigen Wort. Seht ihr das? Wir trauen einem deutlichen Wort. Es ist eine klare Aufforderung, hier geh hin. Wenn Jesus spricht, ist eigentlich klar, was er will, nicht wahr? Viele Worte von Jesus sind so deutlich. Liebt einander, vergebt einander, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Sorgt euch nicht um morgen, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und manchmal suchen wir nach Zeichen, obwohl längst schon deutliche Sprache von Jesus zu uns ergangen ist. Es ist deutlich, was Jesus von uns will, aber es ist herausfordernd. Jesus begründet die Aufforderung, geh hin, mit dem kaum fassbaren Wort, dein Sohn lebt. Wenn Jesus spricht, erwartet er unser Vertrauen, auch wenn wir noch nichts sehen. Glaube heißt, Jesus beim Wort zu nehmen. Vergeben, wenn man das noch nicht fühlt. Weiterbeten, auch wenn die Antwort sich verzögert. An Gottes Güte festhalten, auch wenn die Situation noch unverständlich bleibt. Herausfordernd. Aber nicht nur deutlich und herausfordernd, sondern mächtig. Wir vertrauen einem mächtigen Wort. Jesus spricht mit göttlicher Autorität. Er muss nicht erst nach Kapernaum gehen, um das Kind zu berühren. Ein Wort in Kana genügt und 30 Kilometer weiter verändert sich eine Fieber in Gesundheit. Mächtiges Wort. Freunde, Vertrauen in Jesus ist kein blinder Vertrauensschritt. Mit wem haben wir das denn zu tun? Offenen Auges, dem zu glauben, dem mächtigsten, herrlichsten, gütigsten, liebevollsten, weisesten Wesen des Universums. Das ist Jesus. Willst du ihm vertrauen? Jesus zeigt es immer und immer wieder, warum er vertrauenswürdig ist. Und dafür steht er mit seinem Namen. Nur der Glaube an Gottes Wort ist echt tief und rettend. Darin zeigt sich wahres Vertrauen in Jesus. Ich glaube, weil du es sagst. Weil du es versprochen hast, halte ich es fest. Der Theologe Edward Clink bringt es auf den Punkt. Wahrer Glaube an Gott entsteht, wenn die Dinge, die der Mensch für sich selbst suchte, von dem Gott in den Schatten gestellt werden, der sie alleine geben kann. Aber ist das nicht so herrlich, dass dieser Text auch unsere Erfahrungen nochmal so wunderbar eingeordnet werden? Wenn wir Jesus vertrauen, wird rettender Glaube durch Erfahrung bestätigt. Rettender Glaube richtet sich nicht gegen Erfahrung. Es braucht sie nur nicht als Vorbedingung. Der Vater bricht auf, bevor er irgendwas sieht. Aber Jesus hat gesprochen und das war Grund genug, für ihn loszugehen. Wir lesen. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Aber während er hinabging, kam ihm einer der Knechte entgegen und berichtete, sein Junge lebe. Er erforschte von ihnen die Stunde, da es besser mit ihm geworden war. Und sie sagten zu ihm, gestern zur 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Und dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Also erst später auf dem Weg, diese befreiende Botschaft, dieselbe Stunde, in der Jesus sprach, war die Stunde der Heilung. Doch diese Bestätigung, wer genau gelesen hat, war nicht die Grundlage seines Glaubens. Sie kam hinterher. Sein Glaube war schon da, bevor er es beweisen konnte. Und jetzt stell dir diese Szene vor, der Vater kommt nach Hause und dort herrscht eine ganz andere Stimmung, als er sie noch vor einem Tag zurückgelassen hatte. Angst und Todesschatten und jetzt Dankbarkeit und große Freude. Und es bricht aus ihm heraus, mit zitternder Stimme erzählt er von seiner Begegnung mit Jesus und wie Jesus genau in dem Moment, wo er die Worte sagte, diese fünf Worte sagte, die Heilung geschah. Und die Reaktion? Der Text sagt es, und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Das Zeichen bestätigt seinen Glauben an Jesus Christus und es führt zu größerem Glauben. Und das, sagt uns Johannes, ist der Grund für das zweite Wunder, das Jesus tut, nachdem er das Wunder in Hochzeit zu Kana getan hat, in dieser Region. Schaut, ein Glaube, der nur auf Zeichen und Erlebnissen aufbaut, ist wie Fahrradfahren mit Stützrädern. Stützräder helfen, nicht wahr? Gerade am Anfang. Aber man bleibt abhängig von einer zusätzlichen Sicherung. In einer engen Kurve wird es schwierig. Auf unebenem Boden kommt man kaum voran und die Tour de France gewinnst du so nicht. Die Stützräder erfüllen ihren Zweck, wenn sie dem Kind helfen, wirklich Fahrradfahren zu lernen. Vertrauen in die Physik, dass zwei Räder nicht umfallen, wenn man sie bewegt. Warum erzähle ich das? Zeichen und besondere Erfahrungen dürfen unserem schwachen oder jungen Glauben und unserem fragilen Vertrauen helfen. Sie machen Mut. Sie bestätigen Gottes Nähe und Macht. Und Jesus möchte uns aber zu einem tieferen Vertrauen führen, das selbst dann an ihm festhält, wenn die Stützräder ab sind. Rettender Glaube ist ein Vertrauen in wer Jesus ist und nicht ein Festhalten an Erlebnissen. Ja, echter Glaube darf viel erleben und darüber staunen und Gott loben. Aber Glaube ist nicht deshalb echt, weil man viel erlebt. Wie häufig wird das gesagt, ich habe das erlebt, schaut meinen Glauben. Nein, es ist so viel mehr, es ist die Beziehung zu Jesus. Echter Glaube darf diese Nähe fühlen, dass Gott da ist und sich darüber freuen. Aber Glaube ist nicht deshalb echt, weil man Gottes Nähe intensiv fühlt. Rettender Glaube zeigt seine Tiefe dann genau dort, wo Erlebnis und Gefühl eben nicht mehr alles bestimmen und wo nur das eine bleibt. Das Wort, wenn Jesus bleibt. Lasst mich enden mit einer Geschichte. Juli Hausmann, eine Baltendeutsche aus dem 19. Jahrhundert, war ihr Leben lang kränklich, litt unter Migräne, Schlaflosigkeit, ein Leben voller Einschränkung, unerfüllter Möglichkeiten, äußerer Erfolg und viele Lebensfreuden sind ihr für immer versagt geblieben. Manchmal kamen ihr lange nächtlichen Stunden Verse in den Sinn, die sie aus ihrem persönlichen Leid heraus aufschrieb. Verse, die bis heute überdauert haben. Sie war wohl auch mal mit einem Missionar verlobt, der ihr voraus nach Afrika gereist sein soll. Als sie einige Tage später auf der Missionsstation ankam, führte man sie nur noch an ein Grab. Er war kurz vor ihrer Ankunft verstorben. Und doch schreibt sie: Ich habe im Rückblick Gottes Führung, Weisheit und Barmherzigkeit erkannt. Was brauchte Juli zum Glauben? In einem ihrer Lieder gibt sie uns die Antwort. Sie schreibt: So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich mag allein nicht gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen. Da nimm mich mit. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Johannes stellt uns also in diesem Text vor die gleiche lebenswichtige Frage. Was braucht ihr, damit ihr glaubt? Musst du etwas sehen? Oder kannst du mit Juli sagen, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht? Muss Gott erst dein Gebet erhören, wie du es willst? Oder kannst du mit Juli einstimmen, so nimm denn meine Hände und führe mich? Es gibt diesen anderen Weg, den Weg des rettenden Glaubens. Den Weg, den der Vater am Ende eingeschlagen hat, der auf das Wort hörte und auf das Wort hin ging. Bevor er etwas sah, bevor etwas für ihn funktionierte, er glaubte dem, der sprach. Was brauchst du, damit du glaubst? Wartest du noch auf dein Zeichen? Wartest du noch auf deine Erfahrung? Wir singen gleich ein Lied, um uns auf das Abendmahl zu besinnen. Und hier feiern wir heute das größte Zeichen seiner Liebe. Das Wunder des Evangeliums, die Einladung zum Glauben an sein Wort, das er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Jesus lädt dich heute ein. Glaube mir, glaube meinem Wort. Das ist rettender Glaube. Amen.